Nachdem ich letzte Woche noch so erzählt habe, ach, das lässt mich alles total kalt, lässt es mich natürlich doch nicht mehr so kalt. In so einer mündlichen Prüfung so jemand hinten drin sitzt, allein dieses Gefühl zu haben, ja. Hier ist irgendwo nochmal ein neutraler Beobachter.
Und ich glaube, da muss man sich vorher drüber im Klaren sein, was sind meine Points und danach suche ich mir dann meinen Arbeitgeber.
Die würden mich jetzt Richter sein lassen.
Ja, wie crazy ist das?
Hä?
Heute nicht, aber wenn die ausgestrahlt wird, dann wird gestern Wahl in Sachsen-Anhalt gewesen sein.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und Ines Garretzen.
Aufnahme läuft.
Süße Tasse, oder?
Die ist ja auch in unseren Farben.
Die ist auch in, stimmt, die ist auch in
unseren
Farben.
Kenn ich die schon? Nee, kenn ich nicht, ne?
Nee, die ist relativ neu. Die ist von unbezahlte Werbung, habe ich alles selber gekauft, von Motel Amio, aber in Zusammenarbeit mit einer Künstlerin, und zwar Isis Maria. Ich habe es falsch.
Ines hat gerade die Tasse über den Kopf gehalten. Eigentlich zeigen wir auch noch gar nicht auf, fällt mir gerade auf. Ist bei mir so ein Automatismus, immer gleich bloß alles erklären, weil mir das ab und zu Leute mal schreiben. Ja, wir wissen gar nicht, was da gemacht wurde. Nee, ich habe Deathpresso, auch unbezahlte Werbung. Ist ganz nice in der Schanze in Hamburg, ein kleiner Laden. Macht sehr geilen Kaffee. Und ich brauche den in Stärke des Todes momentan. Ja. Übrigens fahr ich heute nach Hamburg.
Ja, ich weiß.
Und ich finde es so blöd, dass du so busy bist. Ey, Gen Z, weißt du? Denkt man ja, die hat sowieso Zeit, dödel da in Hamburg rum. Nein, Ines hat keine Zeit für mich, weil sie Klausur schreiben übt.
Performance-Druck. Ja, leider. Ja, irgendwie, nachdem ich letzte Woche noch so erzählt habe, ach, das lässt mich alles total kalt, lässt es mich natürlich doch nicht mehr so kalt.
Einfach auch super wichtig, Klausuren schreiben.
Ja, und ich merke halt jetzt so, ich weiß, also einige fangen jetzt schon an zu tauchen. Ich tauche, glaube ich, relativ spät von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe. Ich tauche aber dann so, dass ich meine, also wenn ich in die Tauchphase gehe, habe ich sozusagen alles schon vorbereitet und bin nur noch am Wiederholen. Deswegen, damit rechtfertige ich mir meine etwas kürzere Tauchphase. Aber dadurch ist natürlich jetzt sehr viel nebenbei und sehr viel nach der Arbeit und am Wochenende und so. Und dann, ja, passt
es
leider
nicht mehr. Ich finde das ja richtig gut. Ich finde auch, du machst das komplett richtig. Ich habe das ja alles falsch gemacht. Apropos Klausuren, das wollte ich hier eh noch erzählen. Mega gut. Ich habe gerade eine, ich glaube, die ist dann aber noch nicht raus, wenn wir jetzt mit dieser Episode rausgehen. Ich habe gerade gestern eine Episode aufgenommen, super cool, mit Katja vom Personalrat der Referendarinnen in Berlin. Nice, wollte ich unbedingt machen. Sehr, sehr cool. Die haben richtig fett was auf die Beine gestellt. Und zwar gibt's in Berlin alle 2 Wochen vom Kammergericht auch so eine Probeklausur.
Mhm.
Und das sind Original-Examensklausuren, die so in den letzten paar Jahren gelaufen sind. Also auch nicht von Klausuren von 1980 oder so, sondern wirklich in den letzten paar Jahren. Und die haben Menschen, Praktiker, die zum Teil auch in der Prüfung prüfen oder die meisten sogar, gefunden, die noch mal ein bisschen überarbeiten, aktualisieren, anpassen. Und Personalrat Referendare sorgt jetzt dafür, dass du eine Korrektur dafür kriegst. Weil dieser Klausurenkurs vom Kammergericht, da gibt es zwar so eine Art Klausurbesprechung dann, aber es gibt keine individuelle Korrektur. Das können die irgendwie nicht stemmen. Das hat der Personalrat das organisiert selber. Die haben sich eben die Praktiker gesucht, die das dann korrigieren. Oh mein Gott, wie geil. Finde ich mega gut. Und der Knaller ist, also sie können es natürlich nicht ganz kostenlos anbieten, weil du auch zumindest so eine Art, ehrlich, was anderes als eine Getränkepauschale ist es natürlich nicht, eine minimale Aufwandsentschädigung an die Korrektorinnen zahlen müssen. Das sind 14 Euro, die weitergeben an die Korrektoren. Und wenn du eine korrigierte Klausur zurückhaben willst, zahlst du pro Korrektur 15 Euro. das alle 2 Wochen. Das heißt, du wärst mit 30 Euro dabei. Günstiger geht's einfach nicht. Die haben ja auch kein Budget. Ich finde das aber mega engagiert, richtig cool. Und das Geile ist, anders als bei den normalen kommerziellen Repetitorien, die ja auch sehr viel teurer sind, hast du da kein Abo-Modell, sondern du kannst jeweils spontan entscheiden, wenn du die Klausur geschrieben hast, möchte ich genau für die jetzt eine Korrektur. Alles digital, dann lädst du die hoch, irgendwie über Moodle oder so läuft das, und dann kriegst du dazu eine individuelle Korrektur. Wie nice ist das denn?
Ich finde es absolut cool, dass der Personalrat sich da so eingesetzt hat und das möglich macht, weil ich meine, jeder sagt dir, schreib Klausuren, schreib Klausuren, schreib Klausuren, aber irgendwo musst du diese Klausuren natürlich auch herkriegen. Also von daher wirklich total cool, und ich glaube, genau das Ideal, ich denke mal den Karlsruher Idealfahrer, weil ich da mich gerade mit dem Unfall beschäftige, aber das ist der Berliner Idealpersonalrat, würde ich sagen. Also wirklich total cool.
Nice, ne?
Ja, auf der anderen Seite merke ich auch gerade ein kleines Hoch an die Ausbildung im Land Niedersachsen. Wir haben wöchentlich einen Klausurenkurs mit Altfällen, wo jede Klausur kostenlos korrigiert wird von Praktikern und besprochen.
Super cool.
2 Daumen hoch von mir.
Ja. Und in Berlin, Berlin gibt es das halt nicht. Und das Problem ist jetzt, ich finde das so mega, was die machen. Die haben auch eine Umfrage durchgeführt unter Referendarinnen und Referendaren. Sind ganz happy mit der Teilnahmequote. Ja, die ist ziemlich gut, wenn man weiß, wie viele Menschen überhaupt nur an Umfragen teilnehmen, beziehungsweise wie wenige, 10%. Und da dachte ich mir auch so, das ist manchmal so mega frustrierend, weißt du, stellst so viel auf die Beine und bittest konkret um Rückmeldung. Leute, was braucht ihr? Was fehlt euch?
Wo drückt denn jetzt eigentlich wirklich der Schuh?
Und dann kriegst du nur 10% nur. Die Quote ist natürlich eigentlich mega für eine Umfrage, aber trotzdem. Und da kam halt sehr häufig das Feedback, ja, selbst bei den 15 Euro schließt du natürlich diejenigen aus, die finanziell echt knapp dastehen. Und auch dafür haben die eine Lösung, finde ich richtig cool. Du kannst nämlich deine Kanzlei bitten, die Kosten
das
zu erstatten, und stellen dann, Personalrat stellt eine Rechnung für die Kanzlei.
Ach, wie cool.
Ja, finde ich super gut. Und jetzt habe ich ganz unbeabsichtigt, aber du kennst mich ja. Ich habe so eine Idee und ich habe ja immer keinen Filter und ich blubber dann einfach drauf los.
Das ist so Steffi, ne?
Und dann habe ich gesagt, ja Leute, aber kann ich das denn nur machen? Weil ich wäre ja sofort am Start. Kann ich das nur machen, wenn ich gerade ein Referendar ausbilde oder eine Referendarin? Oder könnte ich auch so eine Art Klausurenpatenschaft übernehmen? Weil alle Welt schreit ja immer, wir müssen was für den Nachwuchs tun, wir müssen was für den Nachwuchs tun, ich finde keine Referendare. Ja, dann supportet halt vielleicht einfach mal. Und ganz ehrlich, wenn du überlegst, was heutzutage ein scheiß Burger in Berlin kostet, dann bist du aber auch schnell mit 15 Euro kostet ein Burger, Ines, was soll das?
Das ist krass. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich dazu dann überlegt, welche andere Möglichkeiten einem bleiben, und das sind ja fast nur kommerzielle Reps.
Total. Und das willst du ja vielleicht, kannst du ja als Kanzlei auch nicht immer, wenn es eine kleinere Kanzlei ist, kannst du ja auch nicht sagen, ja, ich sponsere jetzt meinem Referendar das kommerzielle Rap. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht könnt ihr sowas ja machen. Klausur-Korrektur-Patenschaft, ich übernehme eine. Und wenn ihr dann noch möglich macht, dass man sagen kann, ich stifte 1, 2, 10 Korrekturen, ich wäre da sofort dabei.
Ja, total.
Jetzt habe ich denen wahrscheinlich richtig Stress gemacht.
Upsi, scusi, ist halt passiert.
Weil da wäre es natürlich sinnvoll, wenn du damit, am besten wäre es natürlich mit Spendenquittung, aber dann brauchst du wieder einen Verein und dann musst du wieder Spendenquittung ausstellen können. Ich würde es auch ohne machen. Ich fände das mega. Also ich würde so eine Klausur-Korrektur-Patenschaft, ich würde die übernehmen. Kannst da selber entscheiden, wie viele. Und das hat sie jetzt gleich mitgenommen in Personalrat und wollen das mal prüfen. Wahrscheinlich ist das dann in der praktischen Umsetzung super schwer. Aber ich fand die Idee ganz geil. Und was die übrigens auch machen, ich wusste es alles nicht, deswegen super Episode für mich. Sie haben Frauenvertreterinnen, die aber nicht nur für Frauen da sind, sondern für alle, die sich diskriminiert oder benachteiligt fühlen, und helfen dir dann. Und ich, auch bei Problemen in der Ausbildung oder so, und ich habe gleich wieder an dich gedacht. Dann haben wir so ein paar Szenarien.
Es ist gut, wenn du an mich denkst, wenn du an das Thema Probleme in der Ausbildung denkst.
Ja, Probleme im Ausbilder. Also ich meine, die letzten
Stationen
waren
bei dir alle dran gedacht.
Aber ich hatte das gleich wieder sofort. im Ohr unser Gespräch, dass man ja auch nicht so genau weiß, wie verhalte ich mich jetzt, wo kriege ich überhaupt Hilfe? Und dieser Personalrat, und übrigens gibt es nicht in jedem OLG-Bezirk einen Personalrat, das ist hier schon was Cooles. Die haben also richtig Beteiligungsrechte, pipapo, und müssen von allem hinzugezogen werden vom Kammergericht, was dann quasi die Referendarinnen und Referendare betrifft.
It's the way to go.
Und haben auch da dann eben so Tipps parat. Hey, du könntest zum Beispiel da so eine Art Schutzschrift oder sowas hinterlegen. Fand ich super gut. Und was die auch machen, Hospitation in den mündlichen Prüfungen. Also,
das ist cool.
Du kannst, das machen sie generell, aber du kannst auch gezielt darum bitten, dass es sich jemand vom Personalrat hinten mit reinsetzt und es neutral beobachtet. Und wenn die da sind, haben die auch die Möglichkeit, bevor sich die Kommission zurückzieht zur Prüfung, angehört zu werden. Spannend. Ich hätte sowas zu trinken. Ja, wie abgefahren ist das denn, Ines? Ich hätte es total gebraucht. Also für alle Berliner Referendarinnen und Referendare, ich verlinke den Personalrat mal in den Shownotes. Da ist jetzt, glaube ich, im Dezember, bist immer für ein Jahr dabei, wenn du Mitglied bist im Personalrat. Im Dezember sind, glaube ich, wieder Wahlen. Also wenn man da selber Bock hat, sich zu engagieren, kann man sich da auch stark machen. Und eben, wenn du diskriminiert wirst, egal weswegen, haben die da direkte Ansprechpartner. Die begleiten dich sogar zu Gesprächen, wenn du drum bittest. Ines!
Das ist total geil. Und vor allen Dingen muss man ja auch mal sagen, ein Hoch auf die Leute, die das machen, weil das sind, so wie ich das verstehe, ja auch selber Referendare.
Selber Referendarin. Ja, ist gerade selber, die ist gerade in der Anwaltsstation in Berlin.
Ja, und überleg mal, wie stressig das ist. Also, wie stressig das Examen und Referendariat schon ist und dann zu sagen, hey, komm, ich setze mich trotzdem noch ein, ich nehme mir die Zeit, und jeder, der mal in einem Verein oder irgendwo ein Amt inne hatte, der weiß, sowas ist immer anstrengend und immer stressig und bindet total viel mentale Kapazität. Also das finde ich wirklich, möchte ich an dieser Stelle echt nochmal ausdrücklich hervorheben, dass das absolut cool ist,
ich wusste,
sich da so einzusetzen.
Ich alles machen in Berlin. Ich fand es so mega, wie sie das so erzählt, weißt du, auch mit so viel Herzblut, das steckt mich ja immer gleich an. Und ich war kurz davor, irgendwie schon eine große Pappe zu holen und mein Edding und ein Plakat zu schreiben. Wogegen, wofür auch immer. Also ich war irgendwie mental sofort am Start. Ich finde das richtig, richtig gut. Ich hoffe, das klappt, diese Idee mit den Korrekturpatenschaften. Ich würde das echt gern machen. Und,
aber was für ein toll, also da muss ich mich mal informieren, ob das bei mir vielleicht auch eine Möglichkeit ist, weil was für eine tolle Möglichkeit. Allein, glaube ich, wenn in so einer mündlichen Prüfung so jemand hinten drin sitzt, allein dieses Gefühl zu haben, hier ist irgendwo nochmal ein neutraler Beobachter, der vielleicht auch mir selber nochmal Dinge im Nachgang einordnet. Also man ist ja selber total im Tunnel bei so einer Prüfung und dann kommt vielleicht erst ein paar Tage später so das Gefühl von, irgendwas lief da komisch oder irgendwas, also das war irgendwie nicht ganz richtig. Und wenn dann aber so eine neutrale Person irgendwie hinten noch mit drin sitzt, so ein Beobachter, der dir nochmal sagen kann, du, stimmt, das habe ich genauso gesehen, oder nee, das hast du vielleicht, oder das habe ich anders wahrgenommen, da hat vielleicht noch das und das mit reingespielt, was du in dem Moment vielleicht gar nicht mitbekommen hast. Wie cool ist das? Also
vor allem, dass sie dann eben angehört werden, bevor überhaupt man
total
sich zu beraten.
Auch vielleicht interessant, mal eine Prüferperspektive daraus zu sehen, ob Prüfer dann direkt das Gefühl haben, sie werden irgendwie beobachtet oder so. Aber ich denke mir, auch als Prüfer fände ich es, glaube ich, ganz cool, auch nochmal diesen Blick von jemandem zu haben, der halt nicht so wie sowohl fachlich als auch von der ganzen Struktur her nicht dabei ist, sondern einfach nur guckt und nur beobachtet, da nochmal ein Feedback zu kommen, weil ich könnte mir vorstellen, dass man auch als Prüfer, gerade wenn sein Gebiet abgeprüft wird, der auch sehr fokussiert ist auf die inhaltlichen Fragestellungen, auf die Antworten, die da kommen, um zu gucken, okay, wie kann ich jetzt beim Prüfling noch vielleicht mehr rausholen oder so, dass man auch bestimmte Dinge gar nicht so richtig wahrnimmt, weil man halt total fokussiert ist.
Also ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe ja da immer meinen Idealprüfer Professor Beckmann vor Augen. Riesenfan.
Kann ich mal in den Shownotes verlinken?
Ich weiß es natürlich nicht. Ist er jetzt nur meine Einschätzung zu seiner Person? Ich glaube zum Beispiel, er wäre niemand, der da ein Problem damit hätte.
Nee, glaube ich auch nicht.
Wenn da jemand drin sitzt, ganz im Gegenteil. Und es ist natürlich trotzdem keine Waffengleichheit, aber du hast halt so das Gefühl, da ist jemand so, we got your back.
Gleichzeitig denke ich mir auch, vielleicht könnte das für mich auch das Gefühl ausgleichen. Ich hatte in meinem ersten Examen nur Männer als Prüfer und es ist ja vom Landesjustizprüfungsamt in Hamm eine Studie durchgeführt worden, die ja auch unter anderem besagt, dass Frauen, die von Männern geprüft werden, schlechter bewertet werden als die männlichen Kollegen.
Mich überrascht das gar nicht.
Das heißt, vielleicht hätte ich den halben Punkt mehr, den ich noch gebraucht hätte, vielleicht hätte ich den bekommen, wenn es eine Frau gewesen wäre, wer weiß. Aber wenn dann hinten noch meine weibliche Beobachterin drin sitzt oder einfach auch vielleicht geschlechtsunabhängig, aber Beobachter drin sitzt, der vielleicht genau darauf auch nochmal so ein bisschen Augenmerk legt und so merkt oder guckt, ist es jetzt, also gibt sich da eine Auffälligkeit oder sowas? Ich glaube, das würde mir einfach vom Gefühl her ein gutes Gefühl geben, zu wissen, ey, ich bin hier nicht alleine drin gerade.
Ja, finde ich
auch.
Ich
bin dem nicht so ausgeliefert, ja.
Also es gibt natürlich Menschen, die mögen das nicht, wenn hinten noch jemand drin sitzt. Und da hat sie mir auch gesagt, also manchmal, sie hospitieren auch unabhängig davon, ob sie angefragt werden. Aber wenn jemand ausdrücklich sagt und sich an sie wendet, das macht mich kirre, wenn da jemand hinter mir sitzt, bitte nach Möglichkeit nicht, dann versuchen sie das auch zu berücksichtigen. Wobei du darauf letztlich sowieso keinen Einfluss hast, weil es ja auch in den einzelnen OLG-Bezirken das Recht für anstehende Prüfungen das Recht gibt, dass du dir mal eine angucken kannst, wenn du demnächst selber reingehst.
Also aber ist es nicht so, dass das nur so ist, wenn du selber bei einer reingeschaut hast? Also ich meine, dass das im ersten Examen zumindest bei uns so war, dass du das, du konntest dir eine mündliche Prüfung anschauen, musstest im Gegenzug aber auch ZuhörerInnen bei deiner Prüfung zulassen. Und wenn du dir keine anschaust, dann
Also wenn du keine, ach so, ja, okay. Weiß ich nicht mehr. Kann ich, das ist so lange her, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, bei mir war es so mit den Prüfungsprotokollen.
Du musst es einschreiben.
Klar. Traurig, aber wahr. Anders funktioniert es wahrscheinlich nicht.
Na klar, ja.
Ja. Ach, und ich habe übrigens auch eine Meldung zu, also das war ja keine Meldung, das war ja einfach nur ein Podcast.
Neuigkeiten.
Aber noch interessante Meldung aus Thüringen. Die ist vorhin gerade erst bei mir aufgeplöppt, habe ich gelesen bei LTO Karriere. Und zwar möchte Thüringen gern, hat die Ministerin angekündigt, dass Referendare Thüringens Justiz entlasten sollen.
Mhm.
Und das heißt, Referendare sollen, also dürfen zusätzlich zur Ausbildung Richter und Staatsanwälte unterstützen. Es wird in Erfurt 8 Stellen geben und kriegst dann 30 Euro die Stunde. Also
das
ist so ein Modellprojekt.
Justizassistenz, oder nicht?
Yes.
Genau. Ja, das haben wir auch bei uns im OLG-Bezirk und ich habe auch Freundinnen, die das machen und die das ganz konkret auch bei der Staatsanwaltschaft zum Beispiel machen, weil sie auch sagen, okay, es soll für mich ins Strafrecht gehen. Und das ist total cool, weil die natürlich gerade so durch den Sitzungsdienst auch nochmal viel mehr mitnehmen. Also während ich sozusagen dreimal Sitzungsdienst in der Station gemacht habe, machen die das jetzt schon seit einem halben Jahr regelmäßig und nehmen da natürlich unglaublich viel mit und auch für die Klausuren einfach viel mit, ne? Was es so an Konstellationen gibt und so.
Das erste Bundesland, ne? Genau. In Sachsen gibt es das schon und in ein paar anderen Bundesländern auch. Ich finde das mega gut.
Ja.
Why not? Du lernst ja dann quasi noch extra. Und kriegst noch ein bisschen Geld. Also, das ist natürlich nicht wahnsinnig viel, aber du kriegst noch
Geld.
Aber
schon, ja. Und du bist halt genau, also gerade wenn du sagst, okay, Staatsanwaltschaft oder Gericht, da sehe ich mich, oder Justiz, ganz generell sehe ich mich, das könnte was für mich sein, dann kannst du das natürlich auch total gut nutzen, um mal wirklich einen tieferen Einblick nochmal reinzukriegen und vielleicht auch schon mal ein paar Kontakte zu knüpfen oder so.
Ja, wobei man nicht verschweigen darf, das Ganze erfolgt ja mit doppeltem Hintergedanken. Und zwar zum einen natürlich Entlastung. Na klar, Justiz ist überlastet. Da ist es natürlich ganz hilfreich, weil du ja Leute dann am Start hast, die schon ein bisschen was können. Idealerweise die du gerade selber, denen du gerade selber noch was beibringst. Aber das Argument in Thüringen ist auch, ja, wir wollen den Nachwuchs schon mal an die Justiz binden. Und da muss ich natürlich sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Man kann auch nebenher beim Anwalt arbeiten.
Das ist richtig, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, ich weiß nicht, wie das Referendariat in Thüringen aufgebaut ist, aber in den meisten Bundesländern ist die Anwaltsstation ja um ein deutliches länger als die Staatsanwaltsstation zum Beispiel. Das heißt, so ein bisschen ist es vielleicht auch Waffengleichheit in dem Sinne. Und was ich irgendwie ganz generell festgestellt habe, dass eigentlich viele Leute schon mit einer relativ festen Vorstellung in das Referendariat gehen, was sie machen wollen und was nicht. Und da weniger Überraschungen kommen, als man vielleicht meint. Also so von denen ich es mitbekommen habe, waren auch die Stationen bisher am besten, von denen sie vorher auch erwartet haben, dass sie die sind, die ihnen vielleicht am besten gefallen. Also wie gesagt, die Freundinnen von mir, die beide bei der Staatsanwaltschaft auch diese Justizassistenz auch machen, die wussten vorher schon, okay, Strafrecht soll es werden und sind jetzt, glaube ich, in der Anwaltsstation auch beide beim Strafverteidiger. Also so.
Ja, aber das betrifft ja eher das Rechtsgebiet und nicht.
Ja, okay, die Position, in der man in dem
also Rechtsgebiet ist. Ich meine, dass du ganz am Anfang schon weißt, Strafrecht rockt, ja klar. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ich kenne aber ganz viele, die mit der Idee ins REF gegangen sind. Ja, Staatsanwaltschaft. Ich gehöre ja auch dazu.
Dann ja, warst du bei
der Staatsanwaltschaft. Und meine Station war toll. Also das war schon cool. Aber thematisch war es halt einfach, ich habe das ja schon mal erzählt. Und war für mich hinterher klar, nee, aber gar nicht. Also das, und das habe ich gerade mit Bezug auf die Staatsanwaltschaft witzigerweise mehr von Frauen als von Männern gehört. Aber da waren schon, also so auch bei den Gästen, die ich immer so im Podcast habe, würde ich, also ich könnte jetzt nicht sagen 50-50, aber so manche haben von Anfang an so komplett straight, konsequent das verfolgt, was sie im Kopf hatten. Und bei vielen anderen war es so, ja, ich weiß noch nicht mal, wie ich die Station auswählen soll, weil ich habe noch keine Ahnung, was ich machen will. Und dann hatte ich aber auch noch eine relativ große Gruppe, die gesagt hat, ja, der Plan, den ich im Kopf hatte, der war dann nach der jeweiligen Station im REF aber ganz weit weg. Also ich glaube, es ist halt auch noch recht früh, ne? Du hast ja noch gar nicht alles ausprobiert. Und da hast du ja nach dem ersten Examen ehrlicherweise null Ahnung, was dich dann im Berufsalltag erwarten würde, finde ich. Außer du hast jetzt mal nebenher schon irgendwie beim Anwalt irgendwie ein bisschen mitgearbeitet.
Ja. Also ich muss sagen, ich finde, oder was sich bei mir irgendwie mehr noch durchgezogen hat, natürlich gibt es eine Präferenz, was die Rechtsgebiete angeht, die sich jetzt auch noch mal so ein bisschen bestätigt hat. Aber irgendwie, was noch eine viel größere Rolle gespielt hat und was ich vorher nicht so gedacht hätte, sind einfach die Menschen. Also, dass ich viel mehr das Gefühl habe, es geht mir vielleicht, also von den Rechtsgebieten, die ich mir schon vorher ausgewählt hatte, sozusagen, wo ich dachte, das könnten meine werden, wenn ich dann da reingucke, dann ist die Tätigkeit gar nicht so das Entscheidende gewesen, sondern die Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, die irgendwie die Arbeit spaßig gemacht haben, sage ich mal. Und das ist so ein bisschen so ein Learning für mich, was ich jetzt daraus gezogen habe, dass ich mich vielleicht auch bei dem Berufseinstieg, der ja im Moment auch ein bisschen schwierig ist, was man so hört und gar nicht mehr so einfach ist, dass einem die Jobs so hinterhergeschmissen werden, dass ich mich da nicht so sehr darauf versteife, okay, ich will jetzt unbedingt nur das machen und nichts anderes und inhaltlich will ich nur dieses Gebiet bearbeiten und sonst gar nichts, sondern doch auch viel mehr danach gucke, es klingt so Gen Z, aber es ist auch, wo fühle ich mich wohl? Wo habe ich das Gefühl, ich gehe gerne zur Arbeit? Wo habe ich das Gefühl, ich komme rein in die Kanzlei oder in die Behörde oder sonst wo und habe das Gefühl, ich kann hier wirklich was machen unabhängig davon, was jetzt genau die Tätigkeit vielleicht ist. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube aber nicht, dass das ein Generationen-Innenkonflikt ist.
Generationen-Innenkonflikt?
Sondern ich glaube, es ist eine Frage der eigenen Persönlichkeit.
Okay.
Ich glaube, dass du das in jeder Altersgruppe hast, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, es muss schon auch die Tätigkeit das treffen, was ich mir vorstelle. Ich habe da aber eine gewisse Grundflexibilität, weil ich nur dann mein volles Potenzial entfalten kann, wenn das Umfeld passt. Also dass die Gewichtung einfach vielleicht eine andere ist, als bei jemandem, der sagt, also mein Umfeld ist mir bis zu einem gewissen Grad im Prinzip wurscht. Ich kann aber nur dann mein volles Potenzial entfalten, wenn ich exakt das tue, hinter dem ich komplett stehe.
Ja.
Oder irgendwas dazwischen. Und ich glaube, da muss man einfach für sich selbst idealerweise, bevor man den ersten Job antritt, rausfinden, was sind Werte für mich oder Punkte, die ich nur bedingt verhandeln kann. Und ich glaube, da muss man sich vorher drüber im Klaren sein, was sind meine Points, und danach suche ich mir dann meinen Arbeitgeber. Fokus, Baby, Fokus. Oder mach mich selbstständig oder was auch immer. Und ich ticke da zum Beispiel ziemlich, also ich ticke ein bisschen anders als du. Ich bin bei dem, also klar, ey, es gibt in jedem Job Sachen, wo du denkst, das kratzt jetzt aber ganz arg an meiner Null-Bock-Grenze. Hast du in jedem Job. Wird es immer Dinge geben. Steuererklärung zum Beispiel. Oder andere Dinge. Also kein Job macht immer nur Spaß. Aber mir ist das, was ich tue, so viel wichtiger als das Umfeld, in dem ich das tue.
Ah, krass.
Ja. Also bei mir ist das jetzt so okay, aber ich bin niemand, der die Erfüllung in dem, was ich tue, persönlich davon abhängt, welche Menschen um mich herum arbeiten. Aber ich glaube, das ist auch so das Ding, bist du so komplett Teamplayer? Brauchst du das, in einem Team mit Menschen zu arbeiten, die ticken wie du oder wo du auf einer Wellenlänge liegst oder was auch immer? Bin ich gar nicht.
Hot Takes, ja.
Sperr mich ein, werf den Schlüssel weg, ist mir am allerliebsten tatsächlich. Mir ist am wichtigsten das, was ich tue. So, deswegen fände ich es auch gar nicht so schlimm, wenn man jetzt sagen würde, also deswegen ist zum Beispiel, so schlimm die Pandemie an sich war, die war ja für uns alle ganz furchtbar. Aber die Tatsache, dass du nicht mehr persönlich mit allen zusammenarbeiten konntest, war für mich gar nicht so schlimm. Weil ich so jemand bin, ich schotte mich ab in meinem Tunnel oder bin ich auch weg. Also von daher, ich glaube, das ist eine Frage der Persönlichkeit. Ist jetzt nicht so, dass ich gar kein Teamplayer bin. Gibt ganz viele Menschen, mit denen arbeite ich super gern zusammen, wenn du mal ein Projekt hast oder so. Ich brauche das aber nicht immer. Also.
Ja, ich weiß nicht.
Das ist total lustig, weil ich bin komplett der Gegensatz. Also
ich weiß.
Das ist, also für mich ist die größte Challenge am Jurastudium tatsächlich, dass es so viel Einzelarbeit ist und dass es so wenig Teamarbeit ist. Also ich kenne ja, wie gesagt, gerade nur den Ausbildungsweg und dass man natürlich mit Lerngruppen arbeiten kann, aber dass man, also wann hat man mal, ich habe im Studium nicht eine Gruppenarbeit gehabt. Also wie auch irgendwie, das war ja nie möglich.
Gott, das ist für mich Gruppenarbeit der Horror.
Das macht mir total viel Spaß, aber ich wurde auch so sozialisiert. Also ich war ja auch auf einer Gesamtschule. Und das war das Konzept von der ganzen Sache. Und dieses, also wir hatten einmal irgendwie Tischgruppen und dann hieß es erst, frag deinen Sitznachbarn, dann deine Gruppe und dann den Lehrer so mäßig. Und ich wurde irgendwie total darauf getrimmt, im Team arbeiten zu können und so Teamdynamiken zu sehen und zu verstehen. Und deswegen fehlt mir das total. Und das war das Schlimmste für mich an der Pandemie, dass ich die ganze Zeit alleine war. Und die ganze Zeit alleine mich mit, also ich habe ja Pandemie und Examensvorbereitung praktischerweise verknüpft. Also zwei Scheißsachen in einer.
Na klar.
Und das war wirklich ganz, ganz schlimm für mich, auch jetzt so rückblickend, das Alleine sein, ständig alleine sein und nur über digital irgendwie mit irgendwem sprechen zu können.
Maximal unangenehm.
Ja, und deswegen, glaube ich, kann man mich eigentlich mit einem guten Team immer locken. Also ich würde nicht alles machen, nicht jedes Gebiet, aber das zum Beispiel beim Gericht hat es mir auch deswegen nicht gut gefallen. Also unter anderem deswegen, es gab viel größere und andere Gründe, weswegen es mir nicht gut gefallen hat. Aber es hat mir auch deswegen nicht gut gefallen, weil es so eine Tätigkeit ist, in der man halt sehr viel alleine macht. Und du schreibst ja ein Urteil nicht kollaborativ mit anderen zusammen, sondern zumindest am Amtsgericht schreibst du es erstmal alleine. Und das ist was, das stelle ich mir irgendwie nicht vor. Also ich finde es total cool, wenn man so einen Fall hat, wo man zusammen sich hinsetzt, jeder bringt seine Perspektive ein und man guckt dann am Ende, okay, wo soll es eigentlich hier hingehen und so. Also ja. Und deswegen auch so dieses, wenn ich reinkomme, es ist wirklich ein Vibe-Ding. Also, und das kann ich gar nicht verhandeln, sondern da muss ich irgendwie 2 Wochen mitarbeiten, dann kann ich dir sagen, ob der Vibe stimmt.
Aber ich glaube wirklich, das ist keine Altersfrage. Also ich glaube, das ist wirklich eine Typfrage. Und es ist schon auch so, ich habe so 1-2 Projekte mit Menschen, also komplett gleichberechtigt führen dürfen. Es hat riesen Spaß gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir das Spaß macht, die ist aber insofern gering, weil es so schwierig ist, jemanden zu finden, der die gleiche Pace hat wie du, der genauso hängt an diesem Projekt wie du. Und wenn da irgendein Ungleichgewicht ist, habe ich schon keine Lust mehr, weil das dann nervt. Weißt du, wenn du immer warten musst, bis dann der andere Part auch liefert. Oder wenn du merkst, ja, da ist, keine Ahnung, ein bisschen mehr Desinteresse an einem Punkt oder was auch immer, dann fällt mir das wahnsinnig schwer. Und ich glaube, das liegt auch da. Ich glaube, ich bin in einem Team auch nicht ganz einfach, weil ich halt total allergisch dagegen bin, Stunden, um Tage erstmal alles zu durchquatschen. Fokus, Baby, Fokus. Also ich funktioniere halt so. Idee, zap, zap, dann diskutierst du das mal kurz oder machst du? Oder kannst du noch diskutieren und so. Ich bin echt unangenehm in der Zusammenarbeit.
Kann ich jetzt nicht sagen.
Nee, aber das ist ja auch irgendwie hier so, aber weißt du, ich habe so eine wahnsinnig kurze Zündschnur, ich bin so ungeduldig. Ich habe selbst festgestellt, in Meetings, und ganz viele Menschen beteiligt sind. Und dann wird so ganz grundsätzlich erst nochmal geguckt und besprochen und so. Mir fällt das auf in Videomeetings. Und ich muss daran arbeiten. Ich fange dann sogar an zu hibbeln.
Das ist so, Steffi, ne?
So, also ich glaube, es ist nicht immer ein Vergnügen mit mir. Aber wenn ich jemanden treffe, der genauso für das brennt, was wir da gerade machen, und auch so jemand ist, der sagt, boah, ich hab Bock, komm, lass das, zap, zap, zap. Ich habe da eine Kollegin, das ist ein Traum. Es ist ein Traum, mit ihr zu arbeiten, weil man sich dann auch so die Bälle zuschmeißt, weißt du? Da wird ein kurzes, hochkonzentriertes Meeting und dann legt jeder gleichzeitig los, immer den anderen in CC. Und dann siehst du, wie sich das alles sofort ergänzt und in kürzester Zeit, also Monsterergebnisse, das macht so viel Laune. Aber das Glück hat man halt jetzt nicht am laufenden Band. Und ich bin jemand, mir fällt es leicht, wenn ich nicht immer alles nochmal besprechen muss. So, ich kau dann manchmal auch auf was rum. Ich diskutiere das dann mit mir selber, mit meinen verschiedenen Persönlichkeiten. Und wir einigen uns am Ende dann auch immer recht schnell. Ja. Aber das zeigt ja, wie wichtig das ist, sich da vorher Gedanken zu machen, wie ticke ich, wie funktioniere ich, wie arbeite ich am besten, was ist mir wichtig? Und dann zu gucken, inwieweit kann ich da ein bisschen Kompromisse eingehen und wo kann ich das gar nicht? Und ich glaube, viele Beschäftigten habe ich damals auch nicht, als ich angefangen habe. Also weil du viele Dinge, ich meine, das überfordert dich ja auch erstmal. Du hast dieses zweite Examen dann auch noch geschafft und dann stehst du da und denkst so, ja, also jetzt kann ich alles und jetzt, also, und dann merkst du aber ratzfatz, ich kann original gar nichts. Und ich weiß ehrlich gesagt auch noch gar nicht, was mir wichtig ist. Man setzt sich ja häufig nicht so zum Berufseinstieg mit diesen Themen auseinander. Also damals war das bei mir nicht so, diesen Themen nicht auseinander. Das sind Dinge, mit denen ich mich jetzt befasse.
Ja, ich habe letztens ein Gespräch, was ich total spannend fand, wo es auch um die Thematik geht, was macht man eigentlich nach dem Examen, also nach dem zweiten. Und sowohl, wenn man es nicht geschafft haben sollte, endgültig nicht geschafft haben sollte, als auch, wenn man es geschafft hat, dass beide Parteien dann sagen, du stehst irgendwie erstmal vor so einem großen Okay. Und jetzt, also auch wenn man es geschafft hat und wenn man irgendwie das Ziel erreicht hat, auf das man seit mittlerweile ja 10, 11 Jahren hinarbeitet, dass man dann da steht und sich so denkt, was du gerade meintest, so ich kann alles, aber ich kann auch gar nichts und ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich jetzt mit mir hin will und was ich jetzt irgendwie machen will. Und natürlich, einige haben natürlich irgendwie schon so Ideen hierhin, dahin, aber trotzdem, wenn es dann nochmal Realität wird und du dich dann entscheiden sollst, okay, ja, dann werde ich jetzt wohl Anwalt. Ja, oder? 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 Ja. So. Und das ist halt so, glaube ich, das betrifft irgendwie jeden, der aus so einem Ausbildungsweg hinten rauskommt. Und Ich weiß es natürlich nicht, aber ein Kumpel von mir, der endgültig dann das zweite nicht geschafft hat, der war so, er fand es fast ein bisschen leichter für ihn, weil er dann wieder in so einem Überlebensmodus war. Wieder so in diesem, okay, was mache ich jetzt, wie komme ich jetzt weiter und so. Und da gibt es dann halt wieder sozusagen so ein bisschen eingeschränkt Möglichkeiten, aber so ein Wegweiser irgendwie, okay, in welche Richtung geht's jetzt? Während wenn du es dann hast und dir die sogenannte große weite Welt offen steht, dann ist es wieder so, okay, was will ich jetzt eigentlich? Und ja, ich glaube schon, dass man sich da, dass man überfordert ist von diesem Gefühl, was will ich eigentlich und wahrscheinlich auch nur weiterkommt wie bei allem im Leben, dass man halt ausprobieren muss. Und dass man sich auch sagen muss, wenn ich jetzt meinen Berufseinstieg hier mache und merke, das gefällt mir nicht oder das geht mir irgendwie total gegen den Strich, weil ich dann nämlich auf einmal merke, ey, das Team ist mir völlig egal, die Arbeit ist mir wichtig und die Arbeit ist kacke, das interessiert mich nicht, dass es auch nicht für immer ist. Also man kann ja dann immer noch
Mach was anderes.
Wechseln und so, ja.
Also ich kenne einige, ich gehöre ja auch dazu, guck mal, was ich schon alles gemacht habe. Ich habe ja auch nicht gleich nach dem zweiten Examen juristisch gearbeitet. Ich hatte so die Schnauze voll, ich habe erstmal was ganz anderes gemacht. Und ich glaube, das, was es trifft, weil du gesagt hast, irgendwie man denkt, das habe ich ja vorhin gesagt, man denkt, man kann alles. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, man denkt nicht, man kann alles, weil man ja relativ schnell merkt, man kann original gar nichts von dem, was dann im Beruf gefällt. Man darf alles.
Man darf alles, ja.
Man darf jetzt alles. Man kann aber entweder noch nicht so viel oder weiß noch nicht mal, was man jetzt eigentlich kann.
Total, also das hatte ich auch im Rahmen dieser Gesprächsrunde kam dann auch so dieser Punkt so, die würden mich jetzt Richter sein lassen.
Ja, wie crazy ist das?
Hä?
Ja. Und wenn ich dann nochmal so zurückdenke, ich meine, die Station beim Amtsgericht war ja auch echt kurz und ja, du schreibst dann Urteilsklausuren, bla, blä, blub, alles geschenkt. Aber du bist da 3 Monate. Du hast eine Verhandlung, eine Sitzung geleitet. Und ja, in der Theorie weißt du dann doch das ein oder andere. Aber wenn ich zurückdenke, Tag der mündlichen Prüfung, du kommst da raus, hast es geschafft. Und theoretisch hätte ich da sitzen dürfen. Als
ja,
Richterin. Alter, no way.
Nap.
Völlig, das ist crank. Allein die Vorstellung. Also.
Ja.
Und Gott sei Dank habe ich recht frühzeitig erkannt, dass ich auch heute, also heute könnte ich das, aber ich würde da nicht sitzen wollen.
Ja, ja, das ist dann der andere, die andere Frage, ne, dass man dann irgendwie, was genau das, worüber wir eben gesprochen haben, dann muss man auch noch rausfinden, was will ich eigentlich? Und ich, gerade wenn man vielleicht ein Prädikat oder sowas hat, steht einem ja ganz viel offen, wo man dann auch sagen muss, passt die Großkanzlei jetzt irgendwie vom Profil, passt das zu mir oder ist das einfach nicht mein Vibe? So, und das findet man wahrscheinlich auch einfach durch Probieren heraus.
Ist so. Und ich finde, das muss ja nicht jeder berufliche Lebenslauf geradlinig sein. Da dürfen ja auch ein paar Haken drin sein. Ist bei mir ja auch.
Also ja, guck, und ich denke mir,
das ist ja völlig weird eigentlich.
Aber total geil.
Total. Ja, ich weiß, ich finde es auch mega gut.
Ja, so. Aber ich finde auch immer bei diesem ganzen Thema Berufseinstieg, Lebenslauf und so. Also ich bin da ja auch jemand, der sich irgendwie sehr viele Gedanken darüber macht und auch sehr viel Stress dahingehend macht und immer denkt, oh Gott, jetzt bin ich irgendwann, gehe ich auf die 30 zu und ich verdiene irgendwie kein Geld und ich habe nichts, ich kann nichts und weiß was ich was. Und dann aber, wenn ich mal wieder irgendwie so mit Leuten rede, die das so ein bisschen einordnen, auch für mich und auch sagen so, naja, im Endeffekt, es gibt einmal deinen Lebenslauf auf dem Papier, aber es gibt ja auch, also es ist ja irgendwo auch dein Leben. Also du musst ja, kannst ja nicht dafür leben, dass dein Lebenslauf auf dem Papier perfekt aussieht. Und wenn man halt irgendeinen Job anfängt, natürlich sieht das kacke aus, wenn man das nach 3 Monaten dann wechselt. Ja, aber wenn es dir nicht gut geht, wenn es nicht deins ist, dann wechsel halt nach 3 Monaten.
Ich finde, das ist ja auch relativ. Also ich finde, gewisse zeitnahe Wechsel im Lebenslauf kann man ja durchaus erklären.
Ja.
Also ich führe ja auch Bewerbungsgespräche bei uns. Und für das meiste kriegst du sowieso eine Erklärung, entweder überzeugt die dich oder nicht. Und was ich dann halt auffällig finde, ist, wenn du 10-mal in der Probezeit hintereinander.
Ja, gut.
Ja, so. Ja, aber weil du mal nach 3 oder vielleicht auch 2-mal, was weiß ich, und ehrlicherweise sind es häufig nicht die 3 Monate, weil die meisten Menschen dazu tendieren, nicht auf die innere Stimme zu hören, egal wie laut sie ist. Und dann bist du am Ende doch 2 Jahre da gewesen, obwohl es dich unglücklich macht. Tja, hoppla.
Ja.
So, und ganz ehrlich, würde ich da sitzen und so ein Gespräch führen und frag nach und dann bekäme ich so eine Antwort. Ich habe einfach schnell gemerkt, dieses Bewerbungsgespräch hat nicht ausgereicht, um zu erkennen, passt dieses oder passt jenes. Und in der Realität hat sich dann gezeigt, dass da gar kein Platz für mich ist. Und vielleicht das Onboarding oder was auch immer. Ich finde, wenn man das gut erklären kann und auch offen erklärt, bin ich zumindest ein Typ, mich hast du dann.
Ja. Das fände ich auch spannend, ein Bewerbungsgespräch mit dir zu haben. Also so die Vorstellung, dass du Bewerbungsgespräch machst, ist für mich irgendwie lustig. Wenn ihr bei Steffi eins habt, seid euch gewiss, ihr seid in guten Händen.
Ja, ich mag so diese klassischen Bewerbungssituationen nicht. Also klar, musst du ein bisschen erzählen, so was wartet da auf dich bei der Aufgabe? Ich ziehe mir da auch nicht was anderes an und ich habe gelegentlich hinterher schon mal, nicht mehr als einmal, wurde mir dann gesagt, ich kam ins Zimmer rein und ist mir gleich ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich halt gesehen habe, da sitzt jemand mit Tattoos und mit einem fetten Schädelring oder so und hat mir gleich die erste Hürde genommen, weil Bundesrechtsanwaltskammer klingt halt erstmal so. Und meistens hast du damit dann doch schon, wobei manche vorher schon geguckt haben, wer bin ich eigentlich, dann ist der Überraschungseffekt weg. Aber also mir ist das ganz wichtig, dann einfach offen drüber zu sprechen, was war denn das Problem und auch zu wissen, was erwartet denn derjenige von mir oder von dem Job hier? Also das stört mich an vielen Bewerbungssituationen, dass du immer damit konfrontiert wirst, was der künftige Arbeitgeber von dir will. Das ist aber ja, sind ja 2 Beteiligte. Also mich interessiert immer, was von mir erwartet wird auch. Naja, anderer Punkt, ich will da gar nicht so viel spoilern. Wobei, ich habe ja alle Stellen besetzt. Zu meiner vollsten Zufriedenheit bei mir.
Sehr gut.
Ja. Und übrigens, Ines, weil du es gesagt hast, du hast einen Bekannten, wo es jetzt endgültig nicht geklappt hat. Ey, ich habe schon Plan B für uns.
Ja, bitte.
Für den ich glaube ehrlich gesagt, du rockst das sowieso. Und vielleicht, egal ob es klappt oder nicht, hätte ich einen Plan. Ich finde, wir müssten scheißreich werden mit PR-Beratung für insbesondere CDU und SPD-Politikerinnen und Politiker.
Es ist alles so offensichtlich.
Das tut weh. Das tut sehr weh. Du musst auch, glaube ich, psychisch sehr stabil sein, weil du immer wieder berätst und dann guckst du doch im Fernsehen und denkst so. Aber ich glaube, da könnte man vielleicht was Gutes tun und viel Geld damit verdienen.
Und wir haben ja eben gehört, mir ist die Arbeit ja scheißegal, Hauptsache Team, und da finde ich mich ja schon wohl, also bin ich dabei.
Gucke.
Siehste.
Ja. Und da mal kreative, weil ich bin so, ich hatte heute meine Wahlbenachrichtigung. Ist natürlich super wichtig und was ätzend ist, ich wollte gerne wieder persönlich hingehen, mache ich dann immer mit Jörg. Also wenn wir irgendwie da sind, persönlich hin, das auch zelebrieren, muss ich immer liebe Grüße an Professor Alex Thiele, der ja vorgeschlagen hat, ey, guck dir das mal in anderen Ländern an. Bei uns diese hässlichen Wahllokale, irgendwo in der Aula oder so, lass doch Wahlparty machen und gleich noch einen Begegnungsraum schaffen und so. Fände ich ganz gut.
Ines, überleg doch mal.
Gibt's nicht, aber wir gehen trotzdem persönlich. Kann ich dieses Jahr nicht, weil ich schon auf dem Weg nach München bin. Das heißt, ich habe jetzt gerade als erstes heute natürlich sofort die Briefwahlunterlagen angefordert. Das heißt, Berlin hängt dabei auch gerade voller Wahlplakate. Und ich muss mal so sagen,
da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
Ines, positive Slogans fand ich da jetzt nicht so viel. Also es ist schon krass. Und bei einigen musst du, dafür habe ich ganz schön Kritik eingesteckt. Ich habe auch auf LinkedIn einen, wie ich finde, sehr konstruktiven Beitrag dazu veröffentlicht. was ich der CDU raten würde, mit welchen Slogans man ins Rennen geht. Und das vielleicht Freiheit statt Islamismus.
Trashhaufen des Monats.
Jetzt nicht alle abholt. Vor allem, weil ich glaube, dass ich da nichts Besonderes bin und viele erstmal gucken müssen, warte mal, welche Partei ist das denn? Nehme ich auch die FDP gar nicht aus, vergleichbar. Aber so positive Botschaften sehe ich da wenig.
Vor allen Dingen, also nochmal auf die CDU einzugehen, die das zwar sehr im Trend...
Ja,
das, aber auch das sehr im Trend liegende Braun eignet sich, glaube ich, weniger gut für Plakate.
Siehst du, wir werden dringend gebraucht, Ines.
Wir werden dringend gebraucht, ja. Und ich verstehe die Taktik auch nicht, weil dass man der AfD keine WählerInnen abnehmen kann, das ist ja wohl jetzt irgendwie Konsens. Also das ist ja klar. Da haben wir jetzt seit der letzten Bundestagswahl mehrfach haben Experten bestätigt, dass es nicht funktioniert, einer solchen Partei die Wähler abzunehmen, indem man versucht, mehr und mehr an sie heranzuroppen, um dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, sie wieder mit ins Boot zu holen oder so.
Der Witz ist aber ja, dass das Bewusstsein dafür da ist, dass wenn du auch Themen spielst, die der politische Mitbewerber und politischer Mitbewerber bei AfD, fällt mir schon schwer zu sagen, aber dass wenn du Themen pointiert setzt, die auch auf der Agenda des politischen Mitbewerbers stehen, dass du vielleicht dazu beiträgst, dass der Mitbewerber profitiert, das wurde ja erkannt. Und da hat ja gerade Wiebke Winter, und ich finde so ein Running Gag, den Namen in Bezug auf das Thema, habe aber versprochen, ich mache keine Wortwitze mehr dazu. Wiebke Winter ist in der CDU, aber auch bei der Klimaunion e.V. Und sie hat gerade in einem Interview gesagt, also wenn wir das Thema Klima groß machen, dann profitieren am Ende die Grünen. Also die Erkenntnis, dass wenn ich Themen groß mache, vielleicht ein Mitbewerber profitiert, die ist ja da. Ich frage mich nur, warum wird es bei Klimapolitik dann anders gehandhabt als bei Migrationspolitik?
Wie ist das denn jetzt passiert?
Finde ich Inkonsistenz. Würde ich anders machen.
Vor allen Dingen, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, wie viele Hitzetote hatten wir diesen Sommer? Also was ist derzeit vielleicht die etwas größere Gefahr? Und wenn ich das Thema Klimawandel groß mache, dann profitieren vielleicht die Grünen, aber vielleicht auch die Welt.
Wir
alle. Und wenn ich das Thema Migrationspolitik groß mache, dann profitiert die AfD und wer noch? Niemand? Also, ja.
Ja, mir fällt jetzt sonst auch niemand ein. Ach so, doch, die Identitären.
Ja.
Heimat, so. Und aber sonst
freuen wir uns so drüber.
Wüsste ich jetzt auch nicht. Ach, apropos profitieren. Wir sitzen jetzt hier heute, also heute nicht, aber wenn die ausgestrahlt wird und die Lauscherinnen und Lauscher hören zu, unsere Lauschis und Cookies, dann wird gestern Wahl in Sachsen-Anhalt gewesen sein. Und Ruhe im Karton. Und wir wissen jetzt natürlich nicht, wie es ausgegangen ist. Ja, aber das, Ines, das zeigt doch jetzt gerade schon alles, diese Reaktion. Ja. Ich werde das auch nicht kürzen. Ich werde das genau so stehen lassen. Ich hoffe inständig, dass es nicht so schlimm ist, wie jetzt prognostiziert. Ich habe eine Doku, habe ich jetzt auch in den letzten Wochen ein paar Mal geteilt, im MDR gesehen, wenn die AfD regiert. Es ist so krass. Es ist einfach so krass. Und das nochmal so gebündelt. Ich habe mir das Wahlprogramm durchgeguckt. Es ist so krass, was da auch im Bereich Bildung einfach mal. Also mein Main Abfuck-Point ist, was für die Schulen geplant ist. Also erstmal Flüchtlingskinder raus. Dann sollen Inklusionskooperativen oder Kooperation soll beendet werden. Also spezieller Förderbedarf wird aussortiert. Und, was ich auch unglaublich finde, nur noch 25% aller Grundschüler sollen aufs Gymnasium dürfen. Also Obergrenze fürs Gymnasium. Und dann dachte ich, ja, jetzt lass mal raten, wie viele Schülerinnen dann da dabei wären. Weil das fügt sich ja ganz gut. Was soll die Scheiße? Ja. Nicht so viel aufs Gym, nicht so viel in Richtung akademische Laufbahn. Hauswirtschaftsunterricht reicht dann wahrscheinlich. Ich kann gar nicht so essen, wie ich kotzen kann. Und wenn diese Episode online geht, dann wissen wir schon Bescheid, wie schlimm es tatsächlich ist.
Naja, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, bei der Frage der Bildungspolitik, es ist ja auch feststehend, dass Menschen, die aus akademisch geprägten Haushalten kommen, einfach bessere Bildungschancen haben. Nicht, weil sie intelligenter sind als andere, sondern weil es einfach mehr gefördert wird. Und also es ist einfach eine absolute Aussortierung. Und dann auch praktisch die Frage, wenn man sagt, ja, alle Flüchtlingskinder raus. Also erstmal, wie viele Flüchtlingskinder gibt es in Sachsen-Anhalt? A. Und B. Und wohin? Also was machen die dann den Tag über?
So eine, nach dem Vorbild der Willkommensklassen. Also muss auch gar nicht in deutscher Sprache sein. Eindruck vermitteln, dass sie hier, sonst denken sie ja, sie dürften bleiben.
Sie dürften bleiben, genau. Nee, damit man Integration auch einfach komplett vermietet.
Ich bin auch sehr gespannt, wie das mit dem Ministerpräsidentenposten ausgehen wird. Da gab es ja letzte Tage noch mal so ein bisschen eine Wendung. Mal schauen.
Ich bin ehrlich, Ich befinde mich derzeit schon in einem examensbedingten Eskapismus.
Und weißt du was? Ich würde normalerweise sagen, Ines, wie schrecklich, du hast gar keinen Blick mehr für die Welt wegen Examen. Und momentan muss ich sagen, Ines, ich beneide dich.
Die Scheuklappen.
Ja, ich bräuchte mehr Scheuklappen. Es ist einfach immer so, es ist so unsäglich. Auch was dir so draus, ich habe heute Morgen wieder einen Beitrag gesehen, irgendeine Kranfirma in Stuttgart verleiht so Kranen und was weiß ich was, so Zeug. Steht vorne wirklich, ist ein Sticker dran. Führerhaus. Hier wird Deutsch gesprochen. Ich denke so, Leute, ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Aber es war mit abgebildet die Telefonnummer. Ah. Jetzt mal als Tipp für alle, die diesen Post auch gesehen haben oder noch sehen werden. Die Telefonnummer der Firma steht da auch drauf. Just saying. Es ist schlimm.
Es naja. Ist schlimm.
Hast du noch ein positives Thema, Ines? Irgendwas Nettes?
Was Nettes?
Was hast du in Hamburg schon entdeckt, was ich noch nicht kenne, wo ich mal hin muss? Weil ich fahre ja gleich.
Du fährst ja gleich. Ganz lustig, da können wir mal ein bisschen Werbung machen. Mein Papa hat mir letztens, wir haben telefoniert und dann meinte er so, weißt du, wo du unbedingt mal hin musst? Habe ich gesehen, soll super sein. Zu den Currypiraten.
Und, nein.
Doch. Und er so, nee, das habe ich gehört, das soll richtig gut sein. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Und geht da, ja, geht da mal hin. Und ich so, ja, Papa, da war ich doch schon lange.
Aber wo hat er das gehört?
Ich frage ihn nochmal. Ich glaube, er hat es irgendwo gelesen, als er so Hamburg Things to Do gesucht hat.
Ja, die sind immer mal wieder auch, ist das Fernsehen da oder...
Genau, irgendwie YouTube oder so, genau. Weil meine Eltern kommen mich nämlich auch bald besuchen und da hat er, glaube ich, schon mal so ein bisschen geguckt, was man machen könnte. Und ich fand das so süß, dass er so meint, da musst du unbedingt hin. Und ich war so, hä, kenne ich doch, war ich doch schon.
Ich hätte so lustig gefunden, wenn er nicht mehr gewusst hätte, wo er es gehört hat, und dann hätte er es aber hier gehört.
Das ist auch gut. Mein Papa hört auch den Podcast, also ganz liebe Grüße.
Liebe Grüße an Papa und liebe Grüße an Micha.
Und liebe Grüße an Micha.
Ich bin sehr gespannt, was der Freak of the Week ist. Freue mich da schon sehr drauf. Ich hoffe, ich kriege heute noch einen ab. Mal gucken, wann welche loskommen. Und wie viel ist. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Und ich weiß auch noch gar nicht, ich habe voll Bock mal wieder... Weiß gar nicht, was sich da alles verändert hat. So durchs Karo-Viertel, mal ein bisschen in die Schanze und so. Mal gucken. Da muss ich ja auch wieder Kaffee nachkaufen.
Da musst du Kaffee nachkaufen. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das so dein Vibe ist, aber es gibt so ein, das habe ich bei Instagram gesehen, es gibt so einen Laden an der Binnenalster, in der Nähe vom Alsterhaus, also daneben dran, so, die machen so die machen Mousse au Chocolat, so to go. Und das soll sehr gut sein.
Kenn ich noch nicht. Ja, das muss. Es tut sich ja dauernd irgendwas. Tatsächlich in der Ecke bin ich nicht so häufig, weil Neuer Wall und Co. ist jetzt nicht so meine bevorzugte Shopping-Meile. Das ist tatsächlich dann eher so ein bisschen außerhalb. Aber ich muss mal gucken, was sich da in den einzelnen Shops so getan hat. Und mal gucken, sitzt nicht kein Bock auf Nazis auch? Ist es nicht auch Hamburg?
Oder Leipzig?
Ja, das ist No Borders.
Das ist No Borders. Nee, dann
da war ich ja gerade für unfassbar viel Geld einkaufen. Ach so, übrigens, guck mal, das ist auch neu. Ich muss mal auf Seite rutschen, damit man das sieht.
Sehr gut.
Ja, ein Shirt von Hoge Satzbau. Liebe Grüße an Kiki und Matze. Die haben nämlich gerade neue Shirts und die haben jetzt auch eine Leopardlinie 161.
Stimmt. Ja, das hat es mir gezeigt.
Ja. Genau. Und das ziehe ich momentan super gern an, weil das auch so ein bisschen luftig ist, weil es ist so Trikotstoff.
Ja, sehr gut.
Ja, und mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was... Weil jetzt habe ich ja Zeit. Ich muss ja morgen nicht aufzeichnen. Jetzt habe ich eine riesen Freizeitlücke.
Ja, es tut mir leid.
Ja, macht nichts. Ich war auch schon lange... Ich habe meistens keine Zeit in Hamburg, weil wir dann natürlich bei den Curry Pirates abhängen. Und die arbeiten ja, Laden ist ja offen, damit ihr alle da lecker essen könnt. Und meistens endet es damit, da, ja, dass wir mal kurz ins Louis Motorrad Outlet fahren und mal gucken, was es da so im Angebot gibt. Ja, aber ich freue mich, das wird lecker. Und vielleicht kriegen wir es wann anders nochmal hin. Das hast du heute gar nicht so, wobei das waren irgendwie auch deine Themen, ne?
Es waren auch meine Themen und das Thema, was ich sonst noch mitgebracht hatte, das hält sich auf jeden Fall. Das ist ein All-Time-Brenner.
Ein All-Time-Favorite.
Ein All-Time-Favorite. Ja.
Aber wir haben uns jetzt tatsächlich auch so im Ref-Bereich Kammergericht Berlin so ein bisschen verquatscht. Aber ist ja vielleicht auch für alle ganz, ganz interessant. Ja, Ines, dann, ich habe ein bisschen Angst vor dem Tag, wo die Episode rauskommt, echt.
Ja, ich auch.
Ja, wir wagen auch gar keine Prognose, was gestern passiert gewesen sein wird. Ja, passiert gewesen sein wird. Lassen wir
stehen das gemeinsam durch.
Ja, also Fakt ist halt, ich bin froh, dass ich jetzt nicht in Sachsen-Anhalt wohne. Was schade ist, weil Sachsen-Anhalt ist super schön. Also ich bin da häufiger, weil ich den Präsidenten der Kammer Sachsen-Anhalt sehr mag. Liebe Grüße an Guido. Die machen immer ganz viele tolle Veranstaltungen für Nachwuchs. Ab und zu moderiere ich da auch eine. Also wirklich immer cool. Aber naja, finde ich jetzt so Lebensumstände, muss man dann mal sehen, wie schön die da noch sind. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja auch gut gegangen. Ich glaube nicht, aber vielleicht doch. Aber vielleicht wird am Ende alles dann doch wieder gut. Ines, dann sehen wir uns nicht morgen, aber nicht in morgen. In zwei Wochen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Klausur, die für dich da dann auch korrigiert wird, ne?
Die für mich korrigiert wird, ja.
1a. Dann bis in 2 Wochen, Ines.
Bis in 2 Wochen.
Naja.